Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Na, wie ist das mit euch so? Seid ihr tolerante Menschen? Für manche von uns ist Toleranz ja ein Wert, ein erstrebenswertes Ziel und essentiell für das Miteinander in einer pluralistischen, freien Gesellschaft. Aber viele andere unter uns sehen Toleranz auch negativ. Für sie ist Toleranz gleichbedeutend mit Selbstverleugnung, Schwäche oder Unverbindlichkeit zum Beispiel. Und wieder andere schließlich empfinden Toleranz sogar als herablassend und potenziell repressiv. Ja, was ist denn Toleranz jetzt? Und ist sie immer gut oder gibt es vielleicht auch schlechte Toleranz? Fragt sich für euch heute im Hörsaal Katrin Ohlendorf. Willkommen. Und liefert euch auch gleich eine mögliche Antwort dazu.
Wo die Grenzen der Toleranz zu ziehen sind, ist immer umstritten. Umstritten ist aber auch, ob Toleranz überhaupt etwas Gutes ist. Ich kann nur tolerieren, was ich ablehne. Die Bekämpfung des Rassismus ist kein Kampf für Toleranz, aber ein Kampf gegen Intoleranz. Einfordern kann man nur die Normen, an die man sich selbst auch hält. Eine bestimmte Kleidung, eine Praxis, eine Überzeugung problematisch zu finden, ist die eine Sache. Zu glauben, man habe ausreichende Gründe, sie zu verbieten, ist eine andere Sache. Jedes Mal, wenn Sie ab jetzt Toleranz hören, seien Sie vorsichtig.
Als Redner haben wir heute Rainer Forst im Hörsaal. Er ist Professor für politische Theorie und Philosophie an der Goethe-Universität Frankfurt und Co-Sprecher des Exzellenzclusters Die Herausbildung normativer Ordnungen. Und er befasst sich schon seit über 25 Jahren mit Toleranz. Rainer Forst analysiert gleich für uns den Toleranzbegriff, erklärt verschiedene Arten der Toleranz und schaut auf Toleranzverhältnisse innerhalb von Gesellschaften und zwischen den Gesellschaften der EU. Ja, für ihn gibt es da Grenzen, zum Beispiel beim Umgang mit Minderheitenreligionen, aber hört euch das gleich selbst an. Aufgezeichnet wurde sein Vortrag am 14. April 2018 im Rahmen des Symposiums Europäische Werte – ein Dilemma. Organisiert wurde das vom Center for Applied European Studies der Frankfurt University of Applied Sciences in Kooperation mit dem Ethikverband der deutschen Wirtschaft. Toleranz und Recht zur Dialektik europäischer Freiheiten lautet der Titel seines Vortrags. Ja, und zwei kurze Anmerkungen noch vorab. Erstens, am Anfang seines Vortrags bezieht er sich auf das Bild auf dem Flyer zu dem Symposium. Darauf ist eine Frau zu sehen, die vor einer großen Europaflagge steht, auf der Begriffe zu lesen sind wie Gerechtigkeit, Gleichheit, Wohlstand, Solidarität und eben auch Toleranz. Und Anmerkung Nummer zwei. Rainer Forst bezieht sich in seinem Vortrag ab und an auf den Rechtsphilosophen Reinhard Merkel. Der hatte bei dem Symposium nämlich vor ihm gesprochen. Nicht diesen, aber einen ähnlichen Vortrag von Merkel haben wir in der letzten Hörsaal-Ausgabe auch gesendet. Ziemlich kontrovers und sehr interessant. Wenn ihr den verpasst habt, unbedingt noch nachholen. Der Vortrag gleich ist aber auch ohne die Verweise verständlich. Keine Sorge. Rainer Forst.
Ich habe keine Präsentation, ich bin auch so ein altmodischer Vortragender. Wenn Sie aber das Bild, das auch auf dem Flyer abgedruckt ist, mit den schönen Europasternen an die Wand werfen würden, dann könnte ich mich darauf beziehen, aber Sie haben es alle vor Augen. Viele der Wertbegriffe, die dort gelistet sind, sind in der Tat, wie unsere Konferenz sagt, in der Krise. Wir diskutieren europaweit, was rechtsstaatliche Mindestnormen sind und ob sie in Ländern wie Polen, Ungarn ist der drastischste Fall wohl, verletzt werden und was daraus folgen soll. Was Demokratie heißt, ist umstritten. Wie weit dürfen Mehrheiten ihre Machtposition ausnutzen zu Ungunsten von Minderheiten. Viele andere Werte sind in der Krise. Einer scheint es nicht zu sein, und der taucht hier oben auch auf, der Toleranz. Was immer die Leute sagen, gegen Toleranz ist niemand. Scheint also ein ganz unumstrittener, klarer und allseits begrüßter Wert zu sein. In meinem Vortrag will ich einige skeptische Bemerkungen dazu machen, dass schon der Begriff der Toleranz oft umstritten ist, dass wir auch nicht wissen, ob die Toleranz ein Wert überhaupt an sich ist und gar, dass in der EU und den europäischen Institutionen, auch der EU als Rechtsgemeinschaft, es unumstritten sei, was Toleranz heißt und ob sie etwas Gutes ist. Auch das will ich fragen. Und ich will am Ende auf ein Strukturproblem hinweisen, das Toleranz in der EU insbesondere betrifft, nämlich die Frage der Toleranzverhältnisse innerhalb europäischer Gesellschaften, aber eben auch, was Herr Merkel auch erwähnt hat am Ende seines Vortrags, die Toleranz zwischen europäischen Gesellschaften und der unterschiedlichen Art, wie sie glauben, Religionsfreiheit und andere Verhältnisse ordnen zu sollen. Ich will also am Ende diese Frage aufwerfen, ob die Toleranz innerhalb der EU zwischen EU-Ländern etwas Wertvolles ist oder übertrumpft werden sollte durch eine bestimmte Lesart von Religionsfreiheit und individueller Freiheiten, was europaweit zu gelten hat. Und ich werde Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte dazu Ihnen kurz vorstellen. Der Begriff der Toleranz enthält das Versprechen der Möglichkeit, mit Unterschieden, auch tiefgreifenden Unterschieden zu leben, ohne dass diese Unterschiede weggehen, ohne dass sie aufgelöst werden. Das ist die Attraktivität des Begriffs. Er ist also ein Begriff, der immer in Konflikten lokalisiert ist, die sich nicht auflösen lassen. Aber er ist selbst auch Gegenstand solcher Konflikte. Wo etwa hören die Grenzen demokratischer Toleranz auf? Soll man rechtsextreme Parteien verbieten oder nicht? Sollen Bekleidungen wie die Burka, die ein bestimmtes Geschlechterverständnis ausdrücken, das im Sinne der Gleichberechtigung der Geschlechter problematisch ist, sollen solche Kleidungsstücke verschwinden? Soll man die Polizei rufen können, wenn eine Frau auf der Straße eine Burka trägt? Fragen der Toleranz sind immer nicht nur Fragen, die auf Streitfälle angewiesen werden, sondern wo die Grenzen der Toleranz zu ziehen sind, ist immer umstritten. Umstritten ist aber auch, ob Toleranz überhaupt etwas Gutes ist. Manche halten sie für eine verweichlichte, haltungslose Form des Miteinander, die Konflikten eher aus dem Weg geht und deshalb keine Tugend oder nichts Wertvolles ist. Andere halten die Toleranz für einen Machtbegriff, etwa Kants Diktum folgend, der in dem Text über die Aufklärung sagt, die Haltung der Toleranz sei eine hochmütige Toleranz. Und da ich von der Goethe-Universität komme, habe ich immer ein Goethe-Zitat dabei, besonders wenn Vizepräsidenten meiner Universität anwesend sind. Goethe sagt, Toleranz sollte nur eine vorübergehende Gesinnung sein, sie muss zur Anerkennung führen, denn dulden heißt beleidigen. Wir sehen also schon auf den ersten Blick, nicht nur in den Alltagsdebatten über Toleranz, sondern auch, wenn wir historisch etwas uns mit diesem Begriff befassen, wie unterschiedlich die Bewertungen sind, wie unterschiedlich die Verständnisse. Wenn man also den Begriff weiter interessant findet, muss man sich hier etwas Arbeit machen. Das ist erstmal die Arbeit von Philosophen, aber nicht nur. Weil Philosophen können etwas zur Begriffsanalyse beitragen, aber ansonsten, um das historische Gewicht und das aktuelle Gewicht solcher Begriffe zu beurteilen, brauchen sie die Hilfe von Historikern, Rechtswissenschaftlern und Gesellschaftswissenschaftlern. Bleiben wir mal bei der Begriffsanalyse. Wenn ich jetzt die Folie hier gemacht hätte, würden da einige Begriffe auftauchen. Der Begriff der Toleranz, erstmal nur rein analytisch betrachtet, hat drei Komponenten. Wann sagen wir, dass wir etwas tolerieren? Wenn Sie hier rausgehen und sagen, das, was der Voss gesagt hat, konnte man tolerieren, heißt das nicht, dass Sie von dem Vortrag begeistert waren. Wenn Sie sagen, diese Religion ist tolerierbar, dann heißt das, mit der Religion stimmt was nicht. Tolerieren können wir nur die Dinge, Überzeugungen oder Handlungen, die wir falsch finden. Sonst ist uns egal, was die anderen denken oder tun, dann sind wir gleichgültig. Sie sehen also, mit einer kleinen begrifflichen Operation kann das immer wieder vorkommende Vorurteil, die Toleranz habe etwas mit Indifferenz und Gleichgültigkeit zu tun, ausgeräumt zu werden. Man ist entweder tolerant oder gleichgültig, aber man kann nicht beides sein. Auch wird oft gesagt, der Tolerante liebt alles, was die Fremden bringen und machen. Das kann auch nicht sein. Denn wenn man alles liebt oder toll findet oder interessant oder bereichernd, was die anderen machen, ist man nicht tolerant, sondern einfach begeistert. Die erste Komponente der Toleranz ist die Ablehnung. Ich kann nur tolerieren, was ich ablehne. Aber dann muss eine zweite Komponente hinzukommen. Ich muss wissen, dass es Gründe gibt, weshalb das, was ich ablehne, dennoch toleriert werden sollte. Historisch gesehen waren das oft Gründe der Religion, Barmherzigkeit oder dass man sich nicht das Urteil Gottes anmaßen soll als fehlbarer Mensch, um über die wahre Religion zu urteilen. Denken Sie an Lessing, denken Sie an die Ringparabel und viele andere Argumente, die auch in der Aufklärung eine große Rolle gespielt haben. Das Problem bei der Toleranz ist, dass die zweite Komponente, nennen wir sie die Akzeptanzkomponente, die erste, nämlich die Ablehnung, nicht aufhebt. Die bleiben nebeneinander bestehen. Wenn ich tolerant bin, weiß ich, was an den anderen problematisch ist, schlecht oder falsch. Aber ich muss auch wissen, was die Gründe sind, weshalb eine bestimmte Überzeugung oder Praxis dennoch toleriert werden sollte. Man muss eine Balance zwischen negativen und positiven Gründen einnehmen können, wenn man eine Haltung der Toleranz einnimmt, bis zu dem Punkt, dritte Komponente, wo die Grenzen der Toleranz zu ziehen sind. Wir haben also es mit negativen Gründen hier, nennen wir sie Zurückweisungsgründe. Also auf der analytischen Tafel, die Sie in Ihrem Kopf haben, stehen jetzt drei Begriffe: Ablehnung, Akzeptanz, Zurückweisung. Die Zurückweisungsgründe sind die Gründe, wo wir sagen, eine bestimmte Überzeugung oder Praxis ist nicht mehr tolerierbar, weil sie Gott beleidigt, den Frieden unterminiert, die Menschenrechte verletzt und so weiter. Wir müssen also die Negativgründe, weshalb ich eine Religion für falsch halte, unterscheiden von den Gründen, ob eine Religion oder bestimmte Praktiken, die sie generiert, tolerierbar sind. Für viele Leute endet die Frage der Toleranz schon dort, wo sie glauben, eine Religion sei problematisch. Aber da fängt die Frage der Toleranz erst an. Erstmal muss ich wissen, was an einer Praxis überhaupt falsch ist. Dann muss ich mich fragen, ruhig, sind das nur Vorurteile, die ich habe, oder ist hier wirklich ein Problem? Dann ist aber die Frage, ob dieses Problem, wenn es besteht, so sich auswirkt, dass das Recht eventuell die Grenzen der Toleranz ziehen muss, noch nicht beantwortet. In den meisten Köpfen von Leuten wird diese Unterscheidung nicht vorgenommen. Wenn ich weiß, was mich stört, wenn ich weiß, was da nicht in Ordnung ist und ich habe es mir gut überlegt, ist die Frage, ob ich die Polizei rufen darf oder ob es ein Gesetz gegen diese Praxis geben soll oder ob sie gesellschaftlich geächtet werden soll, was unterschiedliche Weisen sind, die Grenzen der Toleranz zu ziehen, eben noch nicht beantwortet. Die Gründe für die Zurückweisung einer Praxis oder einer Überzeugung müssen stärker sein als die Gründe, sie abzulehnen. Sie müssen haltbar sein und sie müssen vor allem in einer pluralistischen Gesellschaft Gründe sein, die man denen man sagt, wo die Grenze ihrer Religionsausübung verläuft, so nennen kann, dass sie dies nicht als den Ausfluss parteiischer Vorurteile ansehen können. Man muss also bei den Zurückweisungsgründen starke, verallgemeinerbare Gründe vorweisen können, die eben zwischen Bürgern einer, sagen wir, demokratischen Gesellschaft allgemein nicht zurückweisbar sind. Das sind die Gründe, auf die man rekurrieren muss und Gründe der Gleichstellung der Geschlechter fallen natürlich darunter. Kleiner Schlenker noch zu den Fallstricken des Begriffs der Toleranz. Wir sind uns sicher einig, dass der Rassismus eine besonders üble Quelle der Intoleranz ist. Und über die Gründe und Quellen des Rassismus sage ich jetzt mal weiter nichts, aber ein sehr lohnendes Forschungsgebiet. Wenn Rassismus eine üble Quelle der Intoleranz ist, ist dann die Toleranz die richtige Antwort darauf? Häufig wird das vorgenommen, selbst in den Stadien mir wichtiger Vereine. In der Gegend wird gegen Rassismus für Toleranz geworben. Aber überlegen Sie kurz, wollen wir tolerante Rassisten? Wollen wir einen Rassisten bitten, er möge doch tolerant sein? Gut, jetzt werden Sie sagen, das ist immer noch besser als ein intoleranter Rassist. Aber das eigentliche Problem ist der Rassismus. Das heißt also, schon auf der ersten Ebene der Ablehnungsgründe sollten wir nicht jeden Grund, den Menschen haben, andere Menschen zu kritisieren, herabzuwürdigen, als einen Grund annehmen und dann nur um Toleranz bitten oder für Toleranz plädieren. Die Bekämpfung des Rassismus ist kein Kampf für Toleranz, aber ein Kampf gegen Intoleranz, weil er ein Kampf gegen Rassismus ist. Wir wollen keine toleranten Rassisten, wir wollen eine Gesellschaft ohne Rassismus. Jetzt, zweiter Gang, kurze historische Reflexion. Wie kommt es, dass der Begriff der Toleranz so unterschiedlich bewertet wird? Wieso sagt Kant, das ist ein arroganter Begriff? Wieso sagt Goethe, das ist eine Beleidigung? Während andere wie Lessing oder Voltaire sagen, das ist das Zeichen wahrer Menschlichkeit, weil ich jenseits der Religionsdifferenzen im anderen den Menschen respektiere. Wie kommt das? Das kommt daher, dass sich in Begriffen wie diesem komplexe Historien ablagern. Und die bilden Schichten, die in gesellschaftlichen Konflikten wieder hochkommen. Eine Konzeption der Toleranz, die sich historisch ausgebildet hat und die oft als die einzige Konzeption der Toleranz missverstanden wird, ist das, was ich Erlaubnistoleranz nenne. Das ist eigentlich ganz einfach. Ein Monarch, der von einer bestimmten religiösen Mehrheit getragen wird, sagen wir, der französische König Henri IV, erlaubt den Hugenotten in seinem Reich im Edikt von Nantes 1598 in bestimmten Bereichen ihrer Religion nachzugehen, die der Monarch und die Edikte genau festlegen. Wo dürfen die Kirchen bauen, wenn überhaupt? Wo dürfen sie beten? Darf der Eingang zu dem Gotteshaus von der Hauptstraße sein oder hintenrum? Dürfen die Kirchtürme haben? Dürfen die Glocken haben? Dürfen die Glocken läuten? Wann denn? Und wie lang? Und wie laut? Und so weiter. Sind wir wieder bei Minaretten. Das legen die Edikte fest. Die Struktur dieser Toleranz ist hierarchisch. Hierarchisch ist eines dieser Worte, das jemand, der aus Hessen kommt, immer vermeiden sollte. Deshalb sage ich jetzt vertikal. Ich sage auch nicht Geschichte, sondern Historie. Ja? Die ist vertikal. Eine Stelle hat die Macht, Toleranz zu geben oder zu verweigern. Sie hat die Macht, den Toleranzraum zu definieren. Wenn sie es tut, herrscht Toleranz. Das ist manchmal für den Herrscher riskant. Das Edikt von Nantes war jetzt als Akt der Duldung für die Hugenotten hoch umstritten, hat auch nicht lange gehalten. Besonders die Frage, ob die Hugenotten an bestimmten Orten des Reiches Waffen deponieren durften, um sich gegen Pogrome zu verteidigen, war hoch umstritten. Sie kennen diese Debatten nicht aus dem Frankreich der damaligen Zeit, sondern aus der Gegenwart, insbesondere wenn man sich anschaut, wie über Gotteshäuser diskutiert wird. Die Struktur dieser Toleranzkonzeption ist, alle drei Komponenten, Ablehnung, Akzeptanz, Zurückweisung, liegen in der Definitionsmacht der erlaubnisgebenden Stelle. Wenn Sie das von unten, von den Tolerierten her sehen, sehen Sie, wie prekär das ist. Die Tolerierten genießen einen gewissen Schutz durch den Monarchen, müssen ihn aber oft erkaufen, durch extreme Loyalität, nur nicht auffallen. Oft, nicht nur gegenüber Juden, ist dieses Erkaufen auch real gemeint gewesen. Das kostet was. diese Art von Schutz zu genießen. Wenn Sie die Judenordnungen des neuzeitlichen Frankfurts, auch des mittelalterlichen Frankfurts sich anschauen, sehen Sie genau diese Struktur. Das hieß Toleranz. Deshalb hat Goethe recht, wenn er sagt, diese Toleranz ist eine Beleidigung, denn die Tolerierten sind Bürger zweiter Klasse. Ich komme nachher noch drauf, wie in der heutigen Toleranzdiskussion diese absolutistische Form der Toleranz nicht ganz ausgestorben ist. Wenn etwa jemand sagt, Kruzifixe per Gesetz in Klassenzimmern öffentlicher Schulen sind doch normal, denn die Minderheiten werden doch nicht gezwungen, unter dem Kreuz zu beten, sie müssen nur die Symbole der Mehrheit anerkennen. Ja, dann ist das eine Toleranz, wo nicht Gleichberechtigte einander begegnen, sondern eine symbolische Mehrheit zeigt, das sind unsere Symbole, wir haben das Recht, die per Gesetz an den Klassenzimmern, Gerichten oder wo auch immer anzubringen. Ihr habt das zu tolerieren. Wir zwingen euch ja nicht unsere Religion auf, aber die Dominanz, symbolische Dominanz unserer Tradition wird damit umstritten. Sie sehen, dieses alte Toleranzverständnis von oben nach unten ist noch lebendig. Dritter Gang. In den neuzeitlichen Diskussionen schält sich eine demgegenüber nicht vertikale, sondern horizontale Toleranzvorstellung heraus. Toleranz heißt jetzt, dass sich Bürgerinnen und Bürger einer Gesellschaft begegnen, die wissen, dass sie ganz unterschiedliche religiöse Vorstellungen des guten und seligmachenden Lebens haben und die übereinkommen, dass die wesentlichen politischen und sozialen Institutionen, von der Schule bis über die Parlamente und andere Institutionen, auf Normen beruhen dürfen, die nicht einer der Religionen entstammen, sondern zwischen gleichberechtigten Bürgern und Bürgern, also dies, ich lasse jetzt mal die Doppelversion, ich sage immer Bürger und meine Bürgerinnen und Bürger, außer wenn ich es ausdrücklich nur auf Männer beziehe, dass Gleichberechtigte zusammenkommen und deshalb die Institutionen der Gesellschaft auf Normen beruhen, die für alle gleichermaßen gelten. Normen der Menschenrechte, Normen der demokratischen Selbstbestimmung. Und dass auch Religionen, wenn sie in der Mehrheit sind, darauf verzichten, weitergehende Inhalte ihrer Religion in Gesetzesform zu gießen. Diese Konzeption der Toleranz nenne ich die Respektkonzeption. Sie respektiert die anderen als Gleichberechtigte, aber sie kritisiert die anderen für die Religion, die sie haben, für die Lebensformen, die sie haben. Sie akzeptiert aber, dass eine Gesellschaft nur funktionieren und vor allem gerecht sein kann, wenn auch Mehrheiten dann, wenn sie könnten, ihre religiösen Vorstellungen nicht in Gesetzesform gießen. Das ist die Toleranz, die hier gefordert ist. Sie ist auch von Minderheiten gefordert, um an Herrn Merkel anzuschließen, die lieber eine ganz andere Staatsordnung hätten. Ich will hier nicht daran erinnern, wie lange der Katholizismus daran laboriert hat, sich uneingeschränkt der Priorität säkularer Gesetze zu unterwerfen. Noch im Zweiten Vatikanum war umstritten, ob Gewissensfreiheit wirklich auch uneingeschränkt die Freiheit sein kann, die Religion wegzuwerfen, zu beschmutzen und zu beleidigen. Das war für die Katholiken der 60er Jahre nicht leicht zu schlucken. Und wir müssen auch nicht allzu weit gucken, um zu sehen, dass das Christentum nicht immer, auch in der Gegenwart, die Speerspitze der säkularen Gerechtigkeit bildet, auch nicht der Geschlechtergerechtigkeit. Es soll auch noch christliche Kirchen geben, in denen die Gleichberechtigung der Geschlechter noch nicht durchgesetzt ist. Also, vierter Gang. Wenn wir diese kurze historische Reflexion berücksichtigen, sollen wir dann sagen, eine dieser beiden Toleranzformen, die vertikale Erlaubniskonzeption oder die horizontale Respektkonzeption, sei die wahre Toleranz? Nein, der Begriff der Toleranz entscheidet nicht, welche die richtige Form der Toleranz ist. Die, wo Mehrheiten Minderheiten dulden, aber nicht als Gleichberechtigte ansehen oder die Toleranz unter Gleichberechtigten in einer demokratischen, freiheitlichen, rechtsstaatlichen Lebensform. Welche dieser beiden Toleranzvorstellungen die richtige ist, sagt uns nicht der Begriff der Toleranz. Deshalb ist auch der Begriff der Toleranz kein Wert, sondern nur wertvoll, wenn man Zusatzprinzipien der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Demokratie mitverwendet. Nur dann wird aus der Toleranz etwas Wertvolles. Ob also christliche Mehrheiten oder Mehrheiten bestimmen können, wer was tragen darf auf der Straße, wer welche Gotteshäuser bauen darf, oder ob in einer schönen Alpenrepublik eine Mehrheit darüber beschließen kann, dass Moscheen keine Minarette haben dürfen, ist nicht nur eine Frage der Toleranz, sondern ist eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber Minderheiten. Es ist insofern eine Frage der Gerechtigkeit. An die müssen wir uns halten, wenn wir über die richtige Toleranzform nachdenken. Da wird auch ein Schuh draus in Bezug auf die Dinge, die Herr Merkel besprochen hat. Ja, wir fordern von allen, auch Migranten, Gemeinschaften, religiösen Minderheiten, die hier in diesem Land leben, bestimmte Normen der Gleichberechtigung etwa einzuhalten. Das können wir aber nur, wenn wir die Fairness haben, unsere Institutionen daraufhin zu überprüfen, ob wir bereit sind, Normen der Gleichberechtigung auch entsprechend umzusetzen. Wenn man also sagt, Minarette nein, dann kann man auch nicht gleichzeitig all die Normen, die man dadurch verletzt, Normen der Religionsfreiheit und der Gleichberechtigung, anderswo wieder einfordern. Einfordern kann man nur die Normen, an die man sich selbst auch hält. Und das bedeutet in einer pluralistischen Gesellschaft, dass nicht per Gesetz die Symbole einer bestimmten Religion an den Wänden angebracht werden können. Soweit geht der kulturelle Vorrang in einer pluralistischen Gesellschaft nicht. Und damit sind wir, und damit bin ich auch schon fast am Ende, aber noch nicht ganz, bei einigen der kniffligen Fälle, die ich Ihnen hier kurz vortragen will, weil sie auf Komplexionen des Toleranzbegriffs innerhalb von Gesellschaften, aber eben auch zwischen europäischen Gesellschaften hinweisen. Die Kruzifix-Diskussion in der Bundesrepublik geht lange zurück, seit dem Beschluss des Verfassungsgerichts 1995. Vielleicht der Beschluss, der zur größten Diskussion bis zu diesem Zeitpunkt geführt hat. Und die Diskussion ist auch nie ganz verebbt. Weitere Kopftuchurteile in Bezug auf Lehrerinnen insbesondere kamen hinzu. Mit dieser Problematik, aber diesmal nicht auf Deutschland bezogen, sondern auf Italien, musste sich der Europäische Gerichtshof der Menschenrechte 2011, nein, eigentlich schon 2009, auseinandersetzen, weil ein eben solches Gesetz in Italien moniert wurde. Dann ging es, wie auch in Deutschland, durch etliche Instanzen. Die Begründungen dieser Instanzen, warum das Kruzifix per Gesetz an der Wand in Klassenzimmern nicht die Religionsfreiheit verletzt, sind immer wieder ein großer Fundus rechtswissenschaftlicher und politischer Vorstellungskraft. Wir sehen da die typische Erlaubniskonzeption der Toleranz, die Deutungen des Kruzifix oder des Kreuzes anbietet, die eine gewisse Schlagseite haben. So wird etwa in den deutschen Urteilen gesagt, naja, das Kruzifix an der Wand ist Ausdruck der positiven Religionsfreiheit, der Bekenntnis, des Bekenntnisausdrucks einer Mehrheit, aber es dominiert ja niemand, es wird ja niemand gezwungen, das Christentum anzunehmen. Und es könne nicht die negative Religionsfreiheit von Minderheiten, die sich dadurch gestört fühlen, Vorrang haben vor der positiven Religionsfreiheit. Dann daran sieht man schon, dass hier jetzt mit den Worten positiv-negativ etwas konstruiert wird, wo sozusagen der Einspruch gegen diese Dominanz dieses Symbols als ein negativistischer Einspruch der Religions Feindlichkeit konstruiert wird. Während gesagt wird, das Kruzifix ist eigentlich religionsfreundlich. Gleichzeitig wird gesagt, aber das Kreuz und Kruzifix hat ja eigentlich gar keine wirklich konfessionelle Kraft mehr. Es ist lediglich ein Symbol für die Verfassungstradition, in diesem Fall Italiens oder Deutschlands, und ist ja fast zu einem säkularen Symbol geworden. Häufig wird sogar argumentiert, das ist ganz wunderbar, diese dialektische Pointe, dass Kreuz sei eigentlich ein Symbol für Toleranz, weil es sein Bestandteil eines Traditionszusammenhangs der Herausbildung des demokratischen säkularen Staates war und deshalb sozusagen als Symbol des säkularen Staates wahrgenommen werden muss. Diese dialektische Pointe ist wirklich bemerkenswert. So wird also ein christliches Symbol einmal für den, der es christlich lesen will, aber nur für Christen zu einem positiven Symbol ihrer Religion. Alle anderen sollten es besser als säkulares Symbol lesen. Da wird also eine Hermeneutik angeboten, wie Minderheiten und Mehrheiten dieses Symbol am besten zu betrachten hätten. Aber wenn Minderheiten sagen, aber das ist doch das Symbol des Christentums und nicht des säkularen Staates, dann machen sie einen hermeneutischen Fehler und sind bösartig und querulanten. Also diese, ich empfehle die Lektüre dieser Urteile, weil in dem schönen Urteil des Europäischen Gerichtshofs, der korrigiert also eine Kammer seines eigenen Gerichts, die hatten 2009 gesagt, nein, die Kreuze, Kruzifixe verletzen die Religionsfreiheit, und dann hat die Große Kammer sich dieser Frage nochmal angenommen und kam zu dem Schluss, der uns gut bekannte und auch von mir verehrte Joseph Weiler vertrat den italienischen Staat, also ein großer Dialektiker vor dem Herrn, vor welchem Herrn auch immer. Also kam das Gericht zu dem Schluss, nein, das Kreuz kann als Traditionssymbol für die Verfassungstradition Italiens gelesen werden. Es kann als Wertsymbol, nicht im engeren Sinne religiöses Symbol, gelesen werden. Und dann wird jetzt dort nicht Böckenförde angerufen, aber gelegentlich in den deutschen Diskussionen wird dann mit Böckenförde gesagt, der säkulare Staat beruht halt auf Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann. Dazu gehört, wie wir wissen, das Christentum. Insofern sind christliche Symbole natürlich Symbole der Tradition des säkularen Staates und so auch zu lesen, das steht wirklich so da, aber nicht mit Bezug auf Böckenförde. Den guten Mann kann man nicht für alles haftbar machen, was aus diesem Satz gemacht wurde. Und das also ist an sich schon etwas, wo wir aufmerken müssen. Wenn gesagt wird, der demokratische Staat, in dem wir leben, beruht ja auf Voraussetzungen und zu diesen Voraussetzungen gehört das Christentum, dann ist das historisch irgendwie, sagen wir mal, etwas unterkomplex. Zu diesen Voraussetzungen gehören die Auseinandersetzungen innerhalb und um und mit dem Christentum. So viel ist richtig. Aber diese Auseinandersetzung jetzt schlechthin dem Christentum gut zu schreiben, während hunderte von Jahren Auseinandersetzungen darüber, was säkularer Staat ist und was ein christlicher Staat ist, sozusagen alle dem Christentum, wenn die Demokratie rausgekommen ist, gut geschrieben werden, ist nicht ganz korrekt. Schon gar nicht kann man christliche Symbole zu säkularen Symbolen umdeuten, während sie für Christen religiöse Symbole bleiben. Aber der Gerichtshof macht noch etwas, was jetzt für unsere Thematik Toleranz in Europa relevant ist. Der Gerichtshof sagt nämlich, die einzelnen Länder und Staaten Europas haben einen weiten Ermessensspielraum, a wide margin of appreciation. Das ist ein wunderbarer Rechtsbegriff, der, ich weiß nicht, ob Herr Merkel zustimmt, ein wenig dehnbar ist und unter denen eine Menge gepackt wird, aber hier explizit und in dem Burke-Urteil, auf das ich gleich zum Schluss noch zu sprechen komme, so. Die Europäische Rechtsgemeinschaft ist eine Rechtsgemeinschaft der Toleranz. Das bedeutet, gegenüber jedem Einzelnen, der in dieser Rechtsgemeinschaft Platz hat, muss Religionsfreiheit gelten und entsprechend Toleranz als die Haltung der Realisierung der Religionsfreiheit. Aber innerhalb der Europäischen Rechtsgemeinschaft gibt es wieder Unterrechtsgemeinschaften und die dürfen die religiös-politischen Verhältnisse in ihren Ländern entsprechend ihrer Traditionen unterschiedlich regeln. Die können natürlich nicht bestimmte Grenzen überschreiten. Also die können nicht Religionsfreiheit abschaffen oder das Staatskirchenrecht, wie es ja in manchen Ländern Europas besteht, so verstehen, dass die Privilegien der Zugehörigkeit zu dieser Staatskirche ein bestimmtes Maß ist hier nicht Sache, sondern die demokratische Kultur wird so substantialisiert, dass es sozusagen die Pflicht zur offenen Kommunikation gibt. Die Burka verweigert diese, die Burka ist deshalb zu verbieten. Was sagt der Europäische Gerichtshof der Menschenrechte? Ja, sagt das schon ein Problem mit der Religionsfreiheit, denn das Argument, dass die Frauen, die die Burka tragen, alle dazu gezwungen werden, ist soziologisch nicht haltbar. Ja, die Untersuchungen können natürlich gewissen Zwang in Familien nicht negieren, aber die Frauen, die gefragt werden, was bedeutet das Tragen dieser Burka, können eine ganze Menge, also viele dieser Frauen, nicht alle, können eine ganze Menge Gründe nennen, weshalb Wahrung der religiösen Identität und so weiter, das für sie Ausdruck ihrer Autonomie ist. Das ist natürlich für liberal denkende Leute gelegentlich ein kleines Problem, dass der Ausdruck der Autonomie auch autonomiegefährdend sein kann. Da können Philosophen nette Paradoxien entwickeln, aber so schwer ist es nun auch wieder nicht. Wir machen freiwillig oft jede Menge Dinge, die unsere Autonomie einschränken. Also heiraten, Kinder kriegen, ins Kloster gehen, was auch immer. Man könnte sogar sagen, das ganze Leben besteht aus Heteronomie, man muss nur die richtigen Formen dafür finden. Genauer gesagt, Glück haben, dass jemand für einen diese Formen findet. Aber das jetzt nur nebenbei. Der Gerichtshof sagt, ja, schon ein Problem mit der Religionsfreiheit, aber die wide margin of appreciation, die wir immer zugrunde legen bei unseren Urteilen, sagt, dass der französische Staat, wenn er versucht, einen Grundsatz, ich zitiere jetzt aus dem Urteil, einen Grundsatz der zwischenmenschlichen Kommunikation zu schützen, der seiner Ansicht nach essentiell für den Ausdruck nicht nur des Pluralismus ist, sondern auch der Toleranz und der geistigen Großzügigkeit, ohne die es keine demokratische Gesellschaft gibt, dass innerhalb des weiten Ermessensspielraums der französische Staat dieses Recht hat. Insofern ist das Burka-Verbot nicht menschenrechtsfeindlich entsprechend den europäischen Menschenrechtskonventionen. Also, die Toleranz gebietet hier nach Auffassung der französischen Behörden wie auch des Gerichts die Intoleranz gegenüber der Burka, weil die Burka ein solches Zeichen der Intoleranz ist und der Verweigerung demokratischer Kommunikation, dass sie eben toleranzfeindlich ist. Mit der Berufung auf die Toleranz wird also die Wahl der Kleidung gemäß religiöser Vorstellungen eingeschränkt. Gut, damit haben wir einige Probleme. Erstens, wie weit ist das Gebot der Toleranz so zu substantialisieren, dass schon bestimmte Kleidungsstücke mit diesem Gebot, mehr noch mit der Pflicht zur Toleranz und dem Respekt gegenüber anderen als Gleichberechtigten in einer demokratischen Kultur, dass also bestimmte Kleidungsstücke damit nicht nur nicht vereinbar, sondern verboten werden sollen. Erinnern wir uns daran, was ich eingangs sagte. Eine bestimmte Kleidung, eine Praxis, eine Überzeugung problematisch zu finden, ist die eine Sache. Zu glauben, man habe ausreichende Gründe, sie zu verbieten, ist eine andere Sache. Das muss man sich genau überlegen. Niemand zwingt den toleranten Bürger dazu zu sagen, die Burka ist doch kein Problem. Aber davon weiterzugehen, zu sagen, sie muss verboten werden. Und an französischen Stränden muss man sich entkleiden und nicht verhängen. Ich war ja selbst in Cannes, als dieses Verbot dort durchgesetzt wurde, hat mich nicht betroffen, aber es war genau dieser August vor 2 Jahren, als das durchgesetzt wurde. Also früher wurde man dort, konnte man ein Problem mit der Polizei kriegen, wenn man zu wenig anhatte. Jetzt ist ein Problem, wenn man zu viel anhat. Aber überlegen wir uns, was diese Urteile besagen. Sie drehen die Toleranz in eine, oder die Kommunikation, die demokratische Kommunikation in eine Pflicht und leiten daraus Verbote bestimmter Kleidung ab, die innerhalb des Rahmens der Religionsfreiheit noch gerechtfertigt werden können. Es ist also eine Einschränkung der Religionsfreiheit. Und daneben ist für uns eine Frage hier. Wie weit soll der Toleranzspielraum gehen, wenn in Frankreich oder in Polen oder in Deutschland mit dem Hinweis auf ein Ordre public oder die Tradition des Staates? Und das führt zu den Problemen, die Herr Merkel angesprochen hat, wenn auch in, glaube ich, in einer leicht anderen Stoßrichtung bei mir als bei ihm. Das führt zu diesen Problemen zurück. Müsste die Toleranz beschränkt werden, wenn es um ein Ordre public geht, der aufrechterhalten werden soll? Oder macht das Recht hier einen Fehler, wenn es bestimmte Tugenderwartungen oder Kommunikationserwartungen, die wir aneinander haben dürfen, in Pflichten substantialisiert, beziehungsweise in Verbote, sich auf eine gewisse Weise zu kleiden? Seit wann haben wir denn die Pflicht, demokratisch miteinander öffentlich zu kommunizieren? Wo stand die eigentlich? Und seit wann kann daraus ein Rechtsgebot abgeleitet werden und entsprechende Verbote? Mein Argument ist, wenn wir uns an die Geschichte der Toleranz erinnern und an die Bedeutung der Respekttoleranz gegenüber der vertikalen Erlaubnistoleranz, wenn wir wissen, dass für die Beantwortung der Frage der Toleranz Prinzipien der Gerechtigkeit, des wechselseitigen Respekts leitend sein sollten, dann sollten wir vorsichtig sein, uns auf die Toleranz zu berufen, Kruzifixe per Gesetz in Klassenzimmern hängen zu lassen, die gleichgeschlechtliche Partnerschaft nicht zu einer Ehe zu erklären. Ich erinnere nur in Klammern, damals, als es um das Gesetz zur lebenslangen Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Partner ging, hatte eine damals konservative Partei den Slogan: Toleranz ja, Ehe nein. Ja? Ich will Sie nur warnen, jedes Mal, wenn Sie ab jetzt Toleranz hören, seien Sie vorsichtig. Darunter verbirgt sich nämlich oft der Vorranganspruch von Mehrheiten, die anderen sagen sollen, es sei zwar okay, wie die leben, aber gleichberechtigt seien die nicht. Das ist das Erbe der Erlaubnistoleranz. Wir sollten dieses Erbe kritisch betrachten. Wir sollten eine Respekttoleranz pflegen. Und es ist keine Bedrohung für das Christentum in irgendeinem Land, wenn es davon absieht, seine Symbole in Klassenzimmern per Gesetz anzubringen. Es ist eher ein Zeichen dafür, dass diese Mehrheiten gelernt haben, Minderheiten als gleichberechtigt anzusehen. Und wenn die Gotteshäuser beantragen, dann muss dieser Antrag genauso geprüft werden wie der Antrag einer christlichen Gemeinschaft oder einer anderen, die ein Gotteshaus bauen will, und nicht zu einer Debatte werden der Bedrohung oder gar der Auslöschung einer bestimmten Tradition beziehungsweise einer Tradition, und das kommt noch dann dazu, die ja eigentlich die Grundlage der Demokratie bietet. Ich will Sie warnen vor den Implikationen dieses Arguments. In dem Moment, in dem wir sagen, wie viele Politiker, Herr Friedmann hat anfangs darauf hingewiesen, wenn es um die Frage gehört, der Islam zu Deutschland geht, wird gesagt, ja, wir entstammen ja einer christlich, und dann gibt es diese leichte Selbstkorrektur, christlich-jüdischen Tradition. Also ich bin da ganz Ihrer Meinung, dass das jüdisch oft sagen, ideologisch hinzugefügt wird. Wenn man ehrlich wäre, ist die Geschichte des Verhältnisses von Christentum und Judentum keines der glücklichen Grundlegungen des demokratischen oder säkularen Staates. Das heißt also, wenn hier eine bestimmte religiöse Tradition zur eigentlichen Grundlage der Demokratie erklärt wird, dann gibt es eine Menge von Konsequenzen, die daraus folgen. Und das, was ich Ihnen hier vorgelesen habe, diese Urteile, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dann fällt, die haben etwas damit zu tun. Deshalb tut der Europäische Gerichtshof der Menschenrechte den Menschenrechten keinen Gefallen mit solchen Urteilen. Aber jetzt ist das Problem, mit dem ich Sie entlassen will, die Toleranz innerhalb Europas zwischen den Rechtsgemeinschaften Europas, und das ist auch etwas, was Herr Merkel angesprochen hat, würde hierunter leiden. Denn in diesen Ländern würde gesagt werden, ach, jetzt kolonisiert Europa uns schon so, dass wir nicht mal unsere eigenen Traditionssymbole mehr pflegen dürfen. Aber dies ist keine Kolonisierung. Es ist einfach das, was das Recht auf Religionsfreiheit bedeutet. Und eine europäische Rechtsgemeinschaft kann sich nicht so viel Toleranz zwischen den Mitgliedstaaten erlauben, dass die Religionsfreiheit hier ganz anders aussieht als dort. Und die Dominanzbestrebungen gegenüber Minderheitenreligionen sind ein Problem, das unsere Gesellschaften noch lange beschäftigen wird. Das heißt nicht, dass wir nicht selbstbewusst die Normen der Gerechtigkeit, der Gleichberechtigung, der Demokratie und der Menschenrechte einfordern. Aber wenn wir es tun, sollten wir uns besser auch selbst dran halten.
Ja, dieses Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen, so viel ist sicher. Den Philosophen Rainer Forst habt ihr gehört mit einem Vortrag über Toleranz und Recht. Am Mikro war Katrin Ohlendorf. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.